Also zum Beispiel in Russland gibt es jetzt ein Startup, ein Cannabis-Startup, die wollen durch die Pipelines, die ja, ne, wo kein Gas mehr fließt, wollen sie jetzt Cannabis-Rauch nach Europa exportieren. Mhm. Und das soll Grasprom heißen.
Ja, nicht schlecht. Ja,
herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Montag mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus Politikversteher Jörg Quos erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
Bestens verkabelt, gut gelaunt und mutig starten wir in diese neue Woche, denn wir
und
sitzen...
Und wieder vereint.
Genau, vereint wieder gemeinsam so im Studio hier und nehmen die heutige Mutmach-Montags-Folge auf. Hallo Papa, willkommen zurück.
Hallo mein lieber Sohn, es fühlt sich wie Ewigkeiten an, waren es ja auch fast 3 Monate. Dass wir hier gesessen haben.
Ja.
Ich habe dich hier immer nur im Bild gesehen, wie du hier alleine saßest.
Ja.
Frag mich doch mal, wie die Rückkehr war.
Wie war die Rückkehr?
Darüber machen wir am Ende dieser Woche eine eigene Folge über die Kunst oder den Fluch des Rückkehrens, der Rückkehr.
Mhm.
Deswegen dazu mehr. Was mir aufgefallen ist, wir sind ja mit dem Zug von Frankfurt Main, also Flughafen, nach Berlin.
Mhm.
Die Vielfalt, die Biodiversität der Landschaft ist auffallend gering.
Mhm. Entlang der Bahnstrecke.
Ja, du saust da so durch und hast das Gefühl, ui, da steht so ein genmodifiziertes Getreide, alles gleich hoch, kein Feldrand und kein gar nichts. Also dieses Grün, diese Vielfalt, die wir doch über weite Strecken hatten, wenn wir nicht gerade in der Wüste waren, die ist hier weniger.
Mhm.
Verstehst du ungefähr, was ich meine?
Also, total, total.
Also Landschaft ist so, sieht so nach Lego aus, so sehr ordentlich.
Woher denkst du, stammt das? Ist das darauf zurückzuführen, dass jetzt in Südamerika zum Beispiel die Selbstversorgung mit Gemüse oder Lebensmitteln im Allgemeinen größer ist und wir hier in Deutschland eher so diese Supermarktmentalität haben?
Die exportieren schon ja auch sehr, sehr viel. Also da wird ja Landwirtschaft auch industriell betrieben.
Mhm.
Gerade Peru, hat Mama ja häufiger auch drüber geredet, während unseres Kettensägen-Tangos, ist einfach bekannt für Biodiversität.
Mhm.
Es gibt ja Megadiversität, mehr als 5000 Arten auf irgendeinem Quadratkilometer oder sowas, die wir hier in Deutschland kaum überhaupt irgendwo erreichen.
Mhm.
Und das ist einfach erstmal biologisch so.
Mhm.
Und auf der anderen Seite, klar, weniger Dünger, extensive Landwirtschaft und so weiter. Gleichzeitig fällt mir auf, dass die Brüsseler Politiker sich den Bauern gebeugt haben. Die Proteste, die ja durchaus europaweit waren, haben Wirkung gezeigt. Jetzt im Wahlkampf scheint Ursula von der Leyen wieder irgendwelche Dinge erlauben, zugestehen und so weiter zu wollen. Das heißt, Klimakleber werden eingeknastet, Bauern, die sich wie der letzte Husten benehmen, werden belohnt. Finde ich nicht fair.
Finde ich auch nicht fair. Lass uns kurz bei dem Thema Biodiversität bleiben und zu einem Thema kommen, was Mama mir gerade noch kurz vor dieser Folge auf den Tisch gelegt hat. Du hast es da zusammengefaltet unter deinem Stapel an Notizen liegen.
Ja.
Es geht um den Kirschlorbeer. Mhm. Prunus laurocerasus, ein, wie er in diesem Artikel benannt wird, invasiver Neophyt aus Asien. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er schöne, saftige, grüne Blätter hat. Er wächst quasi auf allen Standorten, das heißt Schatten, Sonne.
Und schnell auch. Ne?
Genau, ist ihm egal, schnell. Und tatsächlich will Deutschland jetzt vielleicht der Schweiz nachfolgen und diese Pflanze, die gerne zur Heckenpflanzung benutzt wird, verbieten, gemeinsam mit dem Steingarten, diesem dieser wunderschönen Betonwüste, die man in Kleinmachnow vor der Bausünde findet.
Aus irgendwelchen Gründen kommen sie gerne gemeinsam daher, der Kirschlorbeer und der Steingarten. Kirschlorbeer ist, wie du selber gesagt hast, invasiv. Also ist praktisch so der Putin unter den Grünpflanzen und wird deswegen bekämpft oder verboten, weil er alles andere
verdrängt.
platt macht.
Und ich finde, das ist für mich, also dieser Steingarten und auch der Kirschlorbeer, ich muss dazu sagen, hier bei uns in meinem elterlichen Hinterhof steht auch Kirschlorbeer, so ist er nicht. Ja, ja.
Okay.
Durchaus. Das sind aber großgewachsene Bäume inzwischen und da nisten zum Beispiel Tauben drin, wie ich festgestellt habe.
Ja, aber die
insofern,
braucht auch keiner.
Wenigstens so ein bisschen die Romantik der Natur da am Leben erhalten.
Stadttauben sind wahnsinnig romantisch.
Für mich ist dieser
Salmonellenschleudern.
Dieser Steingarten und dieser Kirschlorbeer ist für mich ein Ausdruck dieser Min-Max-Mentalität.
Absolut.
Minimaler Aufwand, maximaler Ertrag.
Ja, klimagerecht, ja, du willst in Zukunft irgendwas Grünes, willst aber nicht pausenlos Rasen wässern, du musst dir schon überlegen, wie du das machen willst. Hier in der Morgenpost, wo die Geschichte relativ prominent erzählt wird, stellen sich Experten die Frage, verbieten ist ja schön und gut, aber wie willst du das durchsetzen?
Mhm.
Also was willst du mit einem Gebot, wenn alle dagegen verstoßen?
Mhm.
Willst du eine Gartenpolizei? Das sind die, die gleichzeitig so Parksünder aufschreiben. Und
sie haben da zwei Kirschlorbeer in der Ecke versteckt.
Und kackende Hunde verfolgen, die müssen jetzt auch noch Kirschlorbeerpolizei werden.
Mhm.
Glaubst du an Information im Sinne von, wir müssen Bürgerinnen und Bürger nur gut genug aufklären, dann wird irgendwann der Kirschlorbeer, keine Ahnung, von alleine verschwinden?
Also ich werde mich nicht...
Oder ein Verkaufsverbot wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
Das wäre so ein Ding, da sind wir als EU ja auch eigentlich relativ stabil, was gerade auch so, du hattest vorhin vom Genmais geredet, das wurde jetzt zwar irgendwie so durchgewunken, also gerade auch die Konservativen in Brüssel haben sich ja dafür ausgesprochen, dass jetzt auch in Zukunft gerade Produkte, die mit genmodifizierten Feldfrüchten hergestellt werden, nicht mehr als solche gekennzeichnet werden müssen. Ich denke, du bist da auf dem richtigen Weg, wenn es darum geht, an die Wurzel des Problems zu kommen, gerade in Bezug auf Pflanzen.
Ja.
Die Frage ist halt, was machst du auch mit den Beständen, die sich jetzt schon so versät haben? Also ich habe gelernt, ne, du hast den Giersch quasi einmal im Garten drin und dann ist es wahnsinnig schwer.
Wie Schwamm im Haus.
So.
Der Witz ist ja, es hängt ja alles mit allem zusammen und das ist so eine Art Sozioökosystem. Weil Menschen, die sich einen Kirschlorbeer holen, tendieren offenbar auch zum Schottergarten.
Mhm.
Die tendieren, sagt hier jedenfalls eine BUND-Expertin, auch dazu, mal eben schnell im Baumarkt zu fahren. Und zwar gibt es da immer diese Glaskästen, diese abschließbaren.
Mhm.
Da sind nämlich dann so die Insektizide, Pestizide, was der Geier was alles drin, Moosvernichter. Im Schottergarten ist wenig.
Ja,
Aber wenn du da noch einen Mähroboter hast, die Rasenfläche und damit alles platt machst an Klee und sonst wie kleinen Blüten.
Mm.
So und dann noch mit Glyphosat oder sonst was da nochmal einmal so am besten noch die
schönen Roundup.
Ja, die Fugen zwischen den einzelnen Platten.
Erst ausbrennen, dann besprühen.
Genau, und das alle 3 Monate. Dann sagen die, ey, sorry, das ist gar nicht mehr lebendige Natur hier.
Mhm.
Ja, da können sie gleich Kunstrasen verlegen, so AstroTurf oder so. Was vielleicht sowieso eine Alternative ist für Menschen, die jetzt nicht so einen grünen Finger haben. Aber vielleicht sollte man das Zeug einfach ein bisschen zurückhaltender verkaufen.
Du hast gerade vom Hundekot geredet und also Hundekackbeutel werden nun nicht unbedingt zurückhaltend verkauft und ich finde, es hat sich auch schon ein bisschen gebessert hier bei uns in der Hauptstadt. Aber
meinst du mit Hundehaufen?
Mit Hundehaufen.
Finde ich auch.
Also es ist immer noch nicht super, aber es ist auf jeden Fall schon besser geworden und von der neuen Regelung, was die Bußgelder zur illegalen Müllentsorgung angeht hier in Berlin, verspricht sich vor allem die Stadtverwaltung, dass wir inzwischen die 10 Millionen Euro, die uns dieser illegale Müll jährlich kostet hier als Stadtgemeinschaft.
10 Mio.
Ja.
Okay.
Dass das so ein bisschen eingedämmt werden kann und soll. Und dafür kostet jetzt der Hundekot statt 55 Euro 80 Euro. Der Zigarettenstummel, der Einwegbecher und auch die Plastiktüte werden von 55 Euro auf 250 Euro angehoben. Und pass auf, jetzt kommt der Knaller.
Ja.
2 Kilo illegaler Müll haben vorher 100 Euro Bußgeld gekostet.
Also wenn ich jetzt eine Tüte mit 2 Kilo Müll irgendwo im Park abstelle.
Und ne, illegaler Müll ist auch erstmal so, also ob das jetzt Farbreste sind oder so ein bisschen Altholz, ist dann auch nochmal eine Frage.
Ja.
So, statt 100 Euro für diese 2 Kilo zahlst du 3.000.
Ach komm.
Ja.
Aber das gilt wie beim Kirschlorbeer auch, wer kontrolliert das?
Das ist echt eine Frage.
Weil wenn ich morgens um 3 mal eben meinen Müllbeutel im Grunewald verliere,
versenke,
so. Es soll ja Mülldetektive geben, die dann da durchforschen, so forensisch, ob da Umschläge drin sind mit deiner Adresse. Aber ich denke mal, so als Schwarzmüllprofi lasse ich jetzt keine. Übrigens, während meiner Abwesenheit hast du nur 2 Parktickets verursacht.
Echt?
Ja, 1x20, 1x25 €. Danke, dass ich sie für dich zahlen darf.
Ja,
ich finde,
wo
das
sind
schafft
die?
Auch so eine Beziehung.
Wo war das? Weil ich bin auch einmal geblitzt worden, das weiß ich.
Okay, nee, der ist noch nicht gekommen.
Gut.
Das war jeweils im Januar. Und
echt?
1x20, 1x25. So.
Wo habe ich denn im...
Ich dachte mir, boah, ist echt günstig. Wo wir gerade über Geld reden, bevor wir zur Männerfreundschaft Macron-Scholz kommen. In Treptow-Köpenick, ein Berliner Bezirk, dürfen die Bürger, und das machen sie schon seit ein paar Jahren, gemeinschaftlich über die Verwendung von 100.000 € entscheiden.
Mhm.
Das ist jetzt nicht die Welt für so einen Stadtbezirk, aber die Leute machen total gerne mit.
Mhm.
Und haben das Gefühl, ganz praktisch, hier können wir selber mitgestalten. Und das sind mal die Ruderer, die für Vereinsheim neue Küche oder was ja alles so, naja, Kleinigkeiten. Ne? Dann geht es ein bisschen um Tierschutz und so. Wie gesagt, kleine Geste, unglaublich wirkungsvoll, weil wir hier ja immer auch über so Partizipationsmöglichkeiten reden. Und 100.000 ist eine Größenordnung, können sich die Leute noch ein bisschen was drunter vorstellen, ne? So 100 mal ein Tausender, und lässt sich gut verteilen. Sag mal, wo wir gerade bei Kommunismus sind. Findest du das neue Auswärtstrikot der deutschen Fußballnationalmannschaft, dieses lila-pinkische, sieht so leicht angekennt aus, also so abgebarbiet. Da gibt es jetzt Traditionalisten, die sagen, das Nationaltrikot muss schwarz-weiß irgendwie so gräulich aussehen, weil das immer so war. Und die Modernisten sagen, boah, guck mal hier, wir können auch andere Farben. Wo stehst du da?
Also... ich habe das Trikot tatsächlich nicht gesehen.
Mann, es war überall.
Wir hätten, also ich hier, würde mir ja wünschen, du hast es.
Gündogan.
Wow.
Na, also die Telekom hat das, die Farbe als Magenta doch.
Also ich würde mir halt wünschen, es wird ja so viel Gewese um Sportkleidung gemacht.
Ja.
Und gerade bei Profiathleten ist natürlich also auch die Hardware quasi, die man benutzt, mit der man die eigene Fußballsoftware über den Körper abspielt.
Okay,
diese Hardware ist sehr, sehr wichtig. Ne? Irgendwie, es geht ja hier zum Beispiel, wer war das, Sepp Herberger und die Stollen unter den Schuhen und irgendwie
Adidasler,
auf einmal Adidasler so.
Ja.
Ne? Also es wurde immer weiterentwickelt, und wenn man in den Nike Store hier irgendwie am Kudamm geht oder auch meinetwegen in den Adidas Store, dann erzählt einem irgendein junger, gut aussehender, durchtrainierter Verkäufer, warum diese neue Sohle jetzt einem den Vorteil auf dem Platz verschafft.
Ja, das ist jetzt das rein technisch.
Ich will erklärt haben, warum dieses Trikot so funktioniert, zum Beispiel, dass es dem Gegner mental eine Art der in Sicherheit wiegt, zum Beispiel. Ne? Also
denkt,
ist dieses rosa-blau
die
vielleicht
Barbie
so, ne? Und dann zack, ist ein Gündogan an ihm vorbei.
Ja,
und,
das ist Psychologie Teil 1, Psychologie Teil 2, wenn du so ein bisschen toxisches Männlichkeitsbild hast und denkst, du musst jetzt hier so, oh, so kraftstrotzend germanisch, und dann kommst du halt mit so einem, naja, Shishi-Trikot da an, fühlst du dich vielleicht von den anderen Kerlen irgendwie als nicht so richtig für voll genommen.
Aber gerade wenn du dann kicken kannst,
ja,
also das ist
den
immer meine Erfahrung,
ist.
So, ne, irgendwie, wenn du den Typen dann im Basketballkäfig gesehen hast, der da irgendwie mit den letzten Klamotten ankam,
aber
he could ball, also er konnte einfach, er hat es drauf, dann war mein Respekt für diese Person danach umso höher, weil ich mir dachte, okay, dem ist es völlig egal, was er trägt, der kann trotzdem abrufen, was er drauf hat, weil er einfach so selbst, also dem ist völlig egal, ob er
abrufen.
Pink trägt. So.
Ich liebe diesen Begriff, er kann Leistung abrufen.
Ja, es ist
dann
gut,
hat der Muskel zugemacht.
Ja.
Oh, toll, das hat es früher in meiner Zeit nicht gegeben.
Ich krieg die Tür nicht mehr zu.
Sag mal politisch, ne?
Ja.
Olaf Scholz und Emmanuel Macron, was würdest du sagen?
Sehe ich nur noch...
Sind die richtig dicke? Sind die so groß und Gündogan Europas?
Also ich habe ja den neuen Begriff des Weimarer Dreiecks jetzt gelernt.
Ja.
Und das heißt, du darfst natürlich bei dieser Männerfreundschaft den dritten im Bunde nicht vergessen, an dem sich Olaf ja auch so ein bisschen festgehalten
der
hat.
Der ist ja vernünftig.
Der Herr Tusk.
Und aus Polen.
Genau. Ich fand diese Bilder sehr spannend. Also Olaf sah so glücklich wirklich aus wie noch nie. Also der hat ja wirklich...
Der war drauf, ne? Also, haben sie also was
ich,
gegeben.
Ich weiß nicht, ja, was sie dem irgendwie genau ja. in Drink gemixt haben, aber der hatte richtig gute Laune
ja.
und auch Emmanuel, dadurch, dass er jetzt ja in Frankreich quasi gerade so in seinen letzten Monaten der Amtszeit irgendwie ist, ne? Ja. Genau, wird halt auch nochmal gesagt, okay, das könnte sein, dass der nochmal richtig was plant, dass der nochmal richtig hier Gas geben will und so. Tusk wiederum gerade erst frisch an die Macht gekommen.
Aber wieder, ne? Also
genau, Comeback. Also so auch wieder so ein Comeback. Ja. Insofern großartige Bilder produziert. Ich fand das auch eigentlich ein bisschen gemein, so von den Tagesthemen dann zu sagen, ja, irgendwie jetzt wird nach vorne hin diese Einigkeit irgendwie symbolisiert, aber hintenrum ist man sich gar nicht einig und so. Lass uns doch erstmal gucken. Also prinzipiell.
Du willst den beiden so dieses Brokeback Mountain,
ja.
das sich da jetzt abspielt, die Fortsetzung.
Why not?
Hey, ich finde an Olaf Scholz, und das kann er noch besser als Angela Merkel, nämlich nicht Schauspielern. Da steht alles auf der Stirn.
So von wegen,
oh, super, jetzt machen wir ganz tolle Fotos mit Emmanuel und dann grinst er wie so ein Honigkuchenpferd.
Also das ist großartig. Ist echt,
ja, man denkt immer, der kommuniziert gar nicht, aber er kommuniziert anders.
Voll.
Ja, man muss Scholz lesen, ist glaube ich.
Das ist, glaube ich, diese wirklich super trockene norddeutsche Art. Das ist fast so ein bisschen Monty Python.
Einer aus Brüssel, das fand ich auch super, das hätte ich mir von Olaf sehr gewünscht, hat schon vor der Wahl in Russland Putin zu seinem Erdrutschsieg gratuliert. Ja. Das wäre so ein Humor, den ich sehr teilen würde, wenn jetzt die europäischen Staatschefs schon vor Ende der Wahl für 122% Zustimmung gratulieren. Und das fehlt mir ein bisschen.
Mhm.
Ich glaube ja, dass auf dieser Welt die Gerissenen durchaus ihre Vorteile haben.
Mhm.
Und wenn du immer alles sofort auf Pressekonferenzen erzählst, was du denkst und was du vorhast und so weiter, da hast du einen Wettbewerbsnachteil gegen diese Putins und Trumps und so. Du brauchst eigentlich einen Geheimbund. Also die Jungs müssen einmal die Woche miteinander telefonieren und unterschiedliche Botschaften senden und die müssen einfach abgewichster werden.
Mhm.
Auch zu zweit. Die dürfen ja nicht gegeneinander, sondern die müssen eher wie so Brothers in Crime, müssen sich überlegen, boah, heute legen wir Putin damit aufs Kreuz.
Verstehe, also quasi die Politik jetzt endlich mal als Mafia denken, als verschworene Gemeinschaft. Ja,
als Bromance.
Okay,
alles so. Klar. Sag mal, ich hatte mir überlegt, weil das Thema Cannabis kommt ja gerade ein bisschen ins Stocken, ja doch so sich immer mal wieder durch unsere Folgen zieht, dass wir entweder jeden Montag oder aber die Freitagsfolge mit einem Cannabis-Witz der Woche begehen.
Ja.
Es gibt sehr viele, zum Teil auch recht putzige Drogenwitze.
Ja.
Also zum Beispiel in Russland gibt es jetzt ein Startup, ein Cannabis-Startup, die wollen durch die Pipelines, die ja, ne, wo kein Gas mehr fließt, wollen sie jetzt Cannabis-Rauch nach Europa exportieren. Und das soll Grasbrom heißen.
Ja, nicht schlecht. Ja, hey. Geil. Also ich finde die Synonyme tatsächlich für Joints oder auch Kiffgras-Joints, wie sie gerne genannt werden, immer sehr lustig. Das ist dann sowas wie Hauptschultrompete, Bußgeld-Bengalo.
Bußgeld-Bengalo.
Genau. Was gibt's noch? Ja, Bußgeldbesen gibt's auch noch natürlich.
Ja, die Fackel.
Ofenrohr, Fackel, Keule.
Blunt.
Dübel.
Dübel,
Jolle.
Das ist ein bisschen wie Brötchen, heißt Joint eigentlich auch in anderen Teilen Deutschlands anders, also Schrippe.
Oh, bestimmt,
Oder Rundstück oder so. Wenn ihr irgendwelche pfälzischen oder friesischen Begriffe
Kräuterorgli,
Haschisch-Zigarette habt, immer her damit. Wir lachen.
Sportzigarette ist natürlich
Sportzigarette. Ey,
großartig.
Fettes Brot war das, glaube ich. Ne?
Ja. Lass uns bei humoristischen Fragen bleiben. Ein Kollege hat mich letzte Woche auf Arbeit gefragt, du sag mal, Paul, was denkst du, gegen welches Tier würdest du im Mann-gegen-Natur-Kampf gewinnen? So.
Naja, also ich würde vielleicht fragen, gegen welches würdest du verlieren, weil gewinnen wird es ja gegen die meisten.
Naja, das ist genau die Frage. Also wenn du mal so realistisch bist und es gibt tatsächlich auch eine kleine Prozentzahl von Menschen auf diesem Planeten, die sehr unrealistisch sind, weil sie sagen, sie würden ein Duell gegen einen ausgewachsenen Bären zum Beispiel gewinnen, da rechne ich mir überhaupt keine Siegeschancen auf.
Den kann man nur müde laufen.
Mein Kollege kam mit einem Reh um die Ecke, einem so mittelgroßen Reh.
Mhm, 20 Kilo Reh.
Und wenn ich mir vorstelle, irgendwie, okay, da hast du jetzt ein Tier und du sollst jetzt mit bloßen Händen gegen dieses Tier gewinnen und es irgendwie kampfunfähig machen.
Aber treten darf ich auch.
Also, ja, natürlich, ja, okay, klar. Okay. Darfst irgendwie alles machen, was dir ohne Waffen oder so
das
erlaubt
ist. Rennt halt weg.
Ja, ist ein Fluchttier, ist wahrscheinlich genau
schon mal
schwer dagegen zu kämpfen.
Ganz schlecht.
Ich hätte jetzt ein kleines Känguru gesagt.
Hey, die Boxen.
So, und da ich ja durch mit Fritz und dir irgendwie auch ein paar Mal beim Training war, würde ich mir da zumindest die Siegeschancen halbwegs besser ausrichten. Ich hätte überhaupt keine Lust, da so einen Tritt abzubekommen.
Als ich neulich am Strand saß, kam da so ein Typ mit zwei Bulldoggen, relativ kleine, die aber einen Maulkorb hatten. Und da habe ich mir genau die Frage gestellt, wenn eines dieser beiden Biester jetzt seinen Maulkorb abschüttelt und auf mich zugesprintet kommt, in feindlicher Absicht, was würde ich tun? Und ich kann nicht wegrennen, ich weiß, mit, keine Ahnung, unwegsames Geläuf, was würdest du machen?
Also du bist am Strand.
Ja, ne? Irgendwo in der Gegend und dann kommt so eine Bulldogge und die ist gar nicht hoch, die ist so kniehoch oder so, aber diese kräftigen, wahnsinnig stämmigen Viecher.
Also ich will erstmal gucken, ob ich irgendwas in der Gegend habe, unmittelbar um mich rum, womit ich zuschlagen kann, womit ich diese Bestie auf Abstand halte, weil ich überhaupt keine Lust habe,
Taurus
mit dem Gebiss dieser Kreatur irgendwie Bekanntschaft zu machen.
Sehr guter Punkt.
Wenn wir am Strand sind, ne, kann man auch immer so Sand in die Augen und so, das ist ja auch immer eine Möglichkeit.
Ist nicht fair, aber...
Es geht darum, ob ich mein Bein verliere oder meinen Arm irgendwie danach noch als solchen wiedererkennen kann. Womit ich mit den Kängurus oder worauf ich damit hinaus wollte, war auf meine Tiergeschichte. Und zwar der Kontinent der Kängurus. Australien hat ein Programm, in welchem man Baby-Kängurus adoptieren kann. Denn nicht nur durch Waldbrände, sondern auch oft durch Roadkill, also durch das Überfahren werden auf Schnellstraßen, verlieren dort viele kleine Kängurus ihre Eltern und nun kann man sich als Freiwilliger melden und ein Känguru-Baby adoptieren.
Ich finde das ein bisschen widersprüchlich, weil meines Wissens gibt es Abschussprämien für Kängurus in Australien, weil es sehr viele gibt.
Das mag von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich sein.
Okay, adopt a Känguru.
Ich hätte gerne so eine Ausbildung, ne? Also wenn ich
als
gegen dieses Känguru irgendwann mal antreten soll, dann also so, ne, wenn wir irgendwie uns darauf einigen können, dass wir irgendwie beim Boxen und keine Tiefschläge und so, dann finde ich das cool.
So, und da ist jetzt meine Frage, weil ich ja jetzt doch schon eine ganze Weile zum Kickboxen gehe. Ich würde auf eine Situation wie ich gegen Hund heute anders gucken als vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren hätte ich auch irgendwie mich umgeguckt, wo ist ein Ast oder womit kann ich mich verteidigen. Ich glaube, heute würde ich tatsächlich gucken, was macht das Vieh. Also geht der links vorbei, rechts vorbei, will der mich anspringen und ich würde defensiver, aber viel aufmerksamer da stehen und nicht nur dieses, wie kann ich irgendwas für mich tun, sondern wirklich genau gucken, was macht das Tier. Und wenn du siehst, wo er dann sein Maul aufreißt oder wie oder so, kannst du dann entsprechend dich verhalten, dich wegducken, aufwärts haken.
Ja, genau. Links-Rechts-Kombo.
So, Jörg Quos, der geschätzte, liebe Chefredakteur von Funke, der hier in Berlin für die große Politik zuständig ist, der verrät uns, was diese Woche wichtig wird. Lieber Jörg, hau raus.
Hallo Hajo, hallo Paul. Für die Freunde eines gepflegten Joints wird der Freitag auf jeden Fall besonders wichtig. Da ist nämlich das Cannabis-Gesetz im Bundesrat. Und Karl Lauterbachs große Sorge ist, dass der Bundesrat tatsächlich den Vermittlungsausschuss anruft. Was bedeuten würde, dass das Cannabis-Gesetz erstmal vom Tisch ist, weil im Vermittlungsausschuss würde eine ewig lange Prozedur beginnen und die Umsetzung, das geplante Umsetzungsdatum des Gesetzes weit, weit, weit sich nach hinten verschieben. Und die Widerstände gegen das Cannabis-Gesetz kommen nicht nur aus der Opposition, auch in den Ländern unter den SPD-Innenministern gibt es ganz viele, die große Bedenken haben, zwei legalen Drogen, Tabak und Alkohol, eine weitere legale Droge hinzuzufügen. Und mein Eindruck ist, dass innerhalb der Ampel man auch insgesamt die Lust an diesem Cannabis-Gesetz verloren hat. Es sind so viele bürokratische Einschränkungen mittlerweile eingebaut worden, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, wie dieses Gesetzesmonster überhaupt für die Verwaltung, für die Polizei zu handhaben ist. Und so ist etwas, was im in der Koalitionsverhandlung der Ampel mal geboren wurde als Geschenk für die Grünen. Und deren Klientel ist jetzt zu einem Bumerang geworden, das die ganze Ampel eingeholt hat. Das Land ist gespalten und wie gesagt, am kommenden Freitag könnte diesem Gesetz das Lebenslicht ausgeblasen werden, wenn es in den Vermittlungsausschuss geht. Also ein wichtiger Termin für die Freunde von Marihuana und Cannabis und aber auch für die entschlossenen Gegner, die sagen, das Zeug ist nicht gut und vor allem schädlich für unsere Jugend.
Ja, und wie jede Woche der Zustand der Ampel. Jetzt ist ja die Taurus-Debatte erstmal so ein bisschen beendet vorläufig. Was wird die Woche wichtig, lieber Jörg?
Die Ampel-Regierung muss, glaube ich, noch die Wunden ausheilen lassen, die man sich bei der Bundestagsdebatte rund um die Taurus-Marschflugkörper zugefügt hat. Selten ist der Graben zwischen SPD, Grünen und FDP deutlicher geworden als in dieser Debatte. Der Bundeskanzler war komplett isoliert und musste mit dem Basta die eigene Regierung wieder auf Kurs bringen. Dieses Basta, das der Kanzler formuliert hat, das gleichbedeutend ist mit einem Nein zur möglichen Lieferung von Marschflugkörpern der Marke Taurus an die Russen, ist sowas wie sein Kanzlerveto oder die Richtlinienkompetenz. Man kann auch sagen, er hat mit seinem Amt gedroht. Er muss jetzt alles in die Waagschale werfen, um sich in dieser Frage durchzusetzen. Und das zeigt schon die Dramatik der Spannungen innerhalb der Regierung. Auch am Applaus im Bundestag hat man gesehen, wie zerfallen die Lager sind. Es gab also Applaus unter der SPD für den Kanzler, es gab Applaus für die FDP und die Grünen wiederum hatten ihren eigenen Applaus in der Frage. Da sind ja beide Regierungspartner anderer Ansicht, was die Lieferung weitreichender Marschflugkörper angeht. Und dieser Graben wird die Ampel jetzt nachhaltig beschäftigen. Es ist die Frage, ob das überhaupt reparabel ist. Der Kanzler hat einen großen Vorteil allerdings in dieser Angelegenheit. Er weiß eine Mehrheit der Deutschen hinter sich. Denn tatsächlich sind eine Mehrheit der Deutschen gegen die Lieferung weitreichender Flugkörper, weil man befürchtet, dass russisches Territorium angegriffen werden könnte und Deutschland so in einen großen Krieg hineingezogen werden könnte. Das ist auch übrigens der Grund, warum man aus der Union jetzt leisere Töne in der Debatte hört, weil man vermeiden will, dass der Kanzler sich als Friedenskanzler darstellt und die Opposition am Ende als zu risikofreudig wahrgenommen wird unter den Wählerinnen und Wählern. Das heißt, auch da haben wir jetzt eine interessante Verschiebung. Aber das größte Problem innerhalb der Bundesregierung an einer so entscheidenden Frage und daran wird die Ampel noch eine ganze Weile zu knabbern haben.
Ganz herzlichen Dank. Das war Jörg Quoos, der politische Kopf der Funke Tageszeitung, 13 an der Zahl, Hamburger Abendblatt, WAZ, Berliner Morgenpost, Braunschweiger Zeitung, die Thüringer und so weiter. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Und zwar war das tatsächlich die vergangene Woche. Ich gucke auf einer meiner Standardseiten, Spiegel Online, was ist so los? Und die haben ganz oben auf der Startseite so eine Spalte, wo sie Geschichten so anteasern mit einem Satz. Und alle diese Geschichten, die da oben standen, und die sollten ja eigentlich eine gewisse Breite haben, sowas Buntes, was aus dem Sport, was aus der Politik und so, alle vier oder fünf dieser Geschichten waren AfD-Geschichten. Ui. Einmal ging es um Verbot, einmal hat Höcke wieder was gesagt, einmal dieses, einmal jenes. Und mir fällt auf, und auch gerade durch die Beschäftigung in den letzten Wochen nochmal mit diesem Phänomen, wie groß wir die machen. Und das wäre meine moralische oder unmoralische Frage an dich. Gloria von Thurn und Taxis. Gräfin, Fürstin, die hat ein Gala-Abendessen gegeben auf ihrem Schloss und zwar für den Vorsitzenden der Werteunion, Herrn Maaßen, der frühere Verfassungsschutzpräsident. Und dieser Maaßen hat da so, ja, Fund geraced, also Geld eingesammelt für irgendwelche Prozesse. So, und mit dem Gestus der Enthüllung kam jetzt die Süddeutsche an und sagt, oh, hier Geheimtreffen. Und da waren dann auch welche dabei, die bei diesem Potsdamer Treffen mit dabei waren. Und ich denke mir, wenn ich irgendwie so aus dieser rechten Blase käme, dann finde ich das Gerücht, da gab es ein Geheimtreffen auf dem Schloss, jetzt eigentlich gar nicht weiter schlimm. Mhm. Weil alle die, die mich scheiße finden und nie wählen würden, die sollen sich drüber beschweren. Aber für alle potenziellen Fans erzeuge ich doch den Eindruck, oh, die rotten sich zusammen, die vernetzen sich, da treffen sich Menschen, die vielleicht gar nicht so viel voneinander wissen, um gemeinsame Sache zu machen. Also ich finde, es ist keine Gegen-AfD-Erzählung, so von wegen, oh, die Verschwörer haben was Geheimes gemacht, sondern wenn ich AfD oder Werteunion oder so wäre, würde ich mich freuen, dass das rauskommt.
Ja, finde ich total spannend. Und
vielleicht vor allem machen wir die manchmal auch größer, als sie sind.
Total, vor allem auch vor dem Hintergrund, den du vorhin angesprochen hast, so von wegen, ne, Scholz das Honigkuchenpferd, ja, und man kann ihm irgendwie ablesen, was auf der Stirn steht, mhm, und es wäre doch mal cool, wenn er mit den anderen Jungs was Geheimes macht und so.
Nee, genau.
Erstens
so
ist dieses Wort Geheimtreffen natürlich total aktuell, weil
vor allen Dingen, wenn es in der Zeitung steht, ist so, es nicht mehr geheim.
So, genau, dann ist es auf jeden Fall nicht mehr geheim und dann, ja, war es auch vorher wahrscheinlich nicht so super, mhm, geheim.
Ja.
Insofern glaube ich auch, dass das Publicity ist und ich habe eigentlich einen ganz schönen Beitrag gesehen und zwar, ich fange mal an, einfach die Namen Name des Vizekapitäns dieser Mannschaft ist Fritz Günzler. Mhm. In der Abwehr spielen weiterhin Peter Heidt, Bruno Hönel, Hubert Hüppe, Dieter Janicek, Michael Kiesling, Tim Klüssendorf, aber auch Jörn König. Jörn König, seines Zeichens Mitglied des Bundestages. Mhm,
Dieter Janicek auch.
Bei der AfD, genau. Ich habe gerade, mhm, von der Mannschaft des ersten FC Bundestag,
ja,
berichtet.
Ja.
Und lustigerweise ging es in diesem kurzen Filmchen, was ich über diese Mannschaft gesehen, mhm, habe, von der ich vorher nicht wusste, dass sie existiert. Mhm. Ich finde das eigentlich eine großartige Geste,
ja,
dass dort auch parteiübergreifend, fraktionsübergreifend, ja, gemeinsam Sport getrieben wird.
Super.
Ging es in diesem Beitrag natürlich irgendwie darum, Fußball und sich sportlich irgendwie auszuleben und so, aber halt auch darum, gehen sie mit den Mitgliedern ihrer Mannschaft, der AfD, anders um.
Mhm.
So. Und da, also ja, mit denen rede ich nicht oder ja, denen gebe ich nicht die Hand.
Mhm.
Was ist das denn für ein Teamgeist? Also ich, das, also
ja,
jetzt,
ja,
mal,
ja,
jetzt mal,
ja, ja, ja,
man trägt dasselbe Trikot, so, mhm, und wenn ich jetzt auf meine Zeit bei den Füchsen zurückblicke, dann gab es natürlich Leute in der Mannschaft, mit denen hat man sich jetzt vielleicht nicht so super verstanden, einfach, ja, weil man unterschiedlich war.
Aber Nazi war keiner in deiner Mannschaft.
Das weiß ich nicht, weil wir tatsächlich nie über diese politischen, okay, Themen so früh, mhm, in meinem Leben geredet haben. Das mag durchaus sein, dass da heute jemand gemerkt hat, dass seine politische Gesinnung vielleicht eher dem rechten Spektrum, mhm, zuzuordnen ist. Ich kann das auch verstehen, dass man sich davon distanzieren will, weil man die persönliche parteiliche Integrität wahren will und alles. Ich plädiere weiterhin dafür, dass genau diese ablehnende Haltung, indem ich sage, das sind die Außenseiter in unserer, mhm, Mannschaft, genau damit mache ich sie stark. Genau damit mache ich sie zu den Außenseitern.
Und so, natürlich der klassische Märtyrer-Effekt.
Er kann nur so gewinnen, weiter. Er kann nur gewinnen. Der Außenseiter kann nur gewinnen.
Ja, und die anderen sagen, dadurch, dass man sie mitmachen lässt, legitimiert man sie und verselbstverständlicht sie. Ich finde es schwierig. Kann man... Aber mit diesen Fragen werden wir das nächste halbe Jahr so massiv konfrontiert werden.
Ja.
Und das ist mein Punkt. Vielleicht nicht jeden kleinen Scheiß debattieren und nicht jeder, der wieder ein Verbot fordert und, und. Wir wissen auch, dass Alice Weidel oder Björn Höcke gelegentlich mal missverständliche Sätze rausrutschen. Und die rutschen gar nicht raus, sondern die werden absichtlich gepflanzt,
genau,
damit wir drüber berichten.
Und danach sagt man, das ist mir so rausgerutscht. So,
so, ja, tut mir leid, Entschuldigung, das mit dem Fliegenschiss.
Ja.
Habe ich nicht so gemeint. Hätte man es gleich anders sagen können. Abschied. Peter Klöppel, ja, ich meine, hey, RTL aktuell jetzt nie so als das Top-News-Format aufgefallen. Peter Klöppel hat diesem RTL-News-Blog einfach über 30 Jahre sein Gesicht gegeben. Ich habe den immer total gerne gemocht,
mhm,
in seiner unboulevardesken, ruhigen Art. Ganz toll. Und dann gibt es noch den guten Adib Harb,
mhm,
dein Nachbar.
Ey.
Hat sich auch verabschiedet.
Ah.
Dieser jordanische Laden,
ja,
die Gewürzdiplomatie,
ja,
wo du Tickets und Sitzkissen,
ja, ja, ja,
und alles mögliche Küchengeräte und so, der war auf der Potsdamer Straße in Berlin eine echte Institution.
Total.
Ja, Fatih ist auch von uns gegangen, den werden wir vermissen.
Oh.
Jo, und dann gibt's noch Bastian Gassel, Krankenpfleger hier in Berlin in der Notaufnahme, der klebte mal Nazi-Tattoos ab. Also wenn da einer mit einer, keine Ahnung, schwarzen Sonne oder einem Hakenkreuz auf dem Rücken bevor der Durchschuss behandelt wird, wird erstmal großflächig da das Tattoo abgeklebt. Finde ich einen interessanten Ansatz, zumal die Patienten, die Betreffenden dann irgendwie so rummaulen.
Ja.
Aber es ist natürlich auch ein unangenehmes Gespräch. So, keine Ahnung, Blinddarmdurchbruch.
Ja.
Und die erklärt der Krankenpfleger, dass der jetzt erst abgeklebt wird und dann geht's in den OP. Ich glaube, ist man auch diskussionsbereit.
Wo tut das nochmal genau weh?
Mein Lieber, die kommende Woche, was liegt an?
Och, es liegt gar nicht so viel an. Ich werde ein bisschen arbeiten, Probenraum ein bisschen.
Was frühstückst du? Da will ich drauf hin.
Was ich frühstücke?
Da gibt es ein Standardfrühstück für dich, wenn du morgens um 4:30 aufstehst und dein Yoga machst.
Oh, genau. Tatsächlich frühstücke ich vor der Arbeit nicht.
Ach komm.
Ja.
Wann isst du denn das erste Mal?
Ich esse das erste Mal gegen 9.
Und dann hast du dir so Fleischsalat aus dem Netto um die Ecke.
Genau, so kiloweise.
Boah.
Nee, dann ist es, also entweder sind es dann Überbleibsel von dem Sonntagsmorgens-Brunch, bei dem es meistens so aus körnigem Frischkäse gebratene Pancakes bei uns gibt, also Pfannkuchen.
Also eiweißlastig.
Genau, eiweißlastig, um irgendwie die Energiequelle für den Tag das erste Mal richtig hinzukriegen.
Müsli.
Ja. Also
spielt das für dich eine Rolle?
Tatsächlich ja, aber nur spät abends.
So, ja, großer Unterschied. Sind es diese Cereals, ich sag mal Stichwort Kellogg's?
Völlig egal.
Ja, aber das ist purer Zucker. Das ist eigentlich eine Süßspeise, die sich unter Körnern tarnt. Ich rede jetzt so von richtigem, echten, geschroteten und frisches Obst und.
Durchaus.
Weil es haben Forscher festgestellt, in Montpellier, Frankreich, wo ja eher so das Baguette gefrühstückt wird,
oder
das Croissant, dass Menschen, die ein wirklich naturbelassenes, also ne, echtes Müsli-Frühstück, dass die besser aussehen. Dass die ein paar Stunden später objektiv besser aussehen, als Menschen, die jetzt nur eine Zigarette und 3 Tassen Espresso frühstücken. 2 Theorien. Einmal der Blutfluss, die Durchblutung wird angeregt, dadurch siehst du rosiger aus. Zweite Erklärung, du hast das Gefühl, du hast heute Morgen schon was für dich getan, im Sinne von
genossen.
So ein gequetschtes, eingelegtes Müsli muss ja nicht unbedingt genießerisch sein, aber es ist naturbelassen und gesünder. Das heißt, Menschen, die was für sich morgens getan, die kein schlechtes Gewissen haben, weil sie Junk essen, gehen strahlend in den Tag oder durch den Tag. Weiß man alles nicht, aber also besser Müsli frühstücken als nicht. Müsli macht schön, stand dann hier. Ich werde mich da mal versuchen, dran zu halten. Sag mal, und wie ist das dann Mittag? Da isst du dann den Rest vom Fleischsalat?
Nö, mittags habe ich auch meistens was Selbstgekochtes dabei. Mhm. Das war vor allem die letzten 2 Monate sehr schön, weil ich ja mit meiner Partnerin zusammen gewohnt habe.
Ja, in unserer Wohnung. Wie war das eigentlich?
Wir uns gegenseitig die ganze Zeit bekocht haben und insofern blieb immer irgendwo was übrig. Und ich finde das immer lustig, weil die älteren Kollegen auf der Arbeit, die haben da so ganz klassisch irgendwie nur das Mortadella-Wurstbrot dabei. Irgendwie in der,
das gibt's immer noch, ne?
Leicht nicht ganz durchsichtigen Plastik-Tupperbox. Und das gibt es immer noch. Das ist auch ein völlig legitimes Mittagessen. Ich könnte mir das jetzt nicht täglich reinfahren. Und auch so dieses Brot zu allen Mahlzeiten ist auch irgendwie was sehr Deutsches. Ja. Ja, ansonsten, also ich weiß nicht, vielfältig, ne? Manchmal kommen wir auch gar nicht so richtig dazu, was zum Mittag zu essen, dann so zwischen Tür und Angel. Also manchmal irgendwie Snacks, auch gerne mal ein belegtes Brötchen, aber da sind wir wieder beim Brot. Ich bin zuversichtlich, weil wir auch jetzt mit unserer Cannabis-Farm und so, also der Tomatensalat, den wir uns dann mittags einfach machen aus dem eigenen Garten, der wird umso besser schmecken.
Nachtschattengewächs übrigens wie Cannabis auch.
Ja.
Wir wünschen eine gelungene und eine gelingende Woche und hören uns am kommenden Freitag, wo wir über das Thema Rückkehr, Neuanfang oder so reden. Ich freue mich. Tschüss, mein Sohn.
Ich freue mich auch. Tschüss, tschüss.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Podcast von Funke.